ARD. SWR Kultur. Forum. Die Schauspielerin Colleen Fernandes geht gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen vor. Wegen virtueller Vergewaltigung. Sie sagt, er habe Nacktbilder und gefälschte Sexvideos, also Deepfakes von ihr erstellt und im Netz verbreitet. Sie hat ihn angezeigt in Spanien, wo sie zeitweise wohnt. Wenn die Vorwürfe stimmen, ist sie ein Missbrauchsopfer unter Tausenden. Das Magazin Spiegel hat letzte Woche zuerst über den Fall berichtet. Ulmens Anwalt spricht von unwahren Tatsachen. Der SWR hat den Beschuldigten um eine Stellungnahme gebeten, aus der wir aber nicht zitieren dürfen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Fakt ist, der bildbasierte sexuelle Missbrauch im Internet wird ein immer größeres Problem, denn ein Foto, KI-Software und ein paar Klicks genügen, um ein Porno-Fake mit echten Gesichtszügen zu erstellen. Wir fragen deshalb heute im Forum bei SWR Kultur, was tun gegen Deepfakes? Mein Name ist Marion Theiss und das sind meine Gäste. Die Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin Maria Paveletz, sie forscht an der Uni Tübingen zu Deepfakes, Desinformation und dem Einfluss von KI auf die Demokratie. Dr. Dag Schölper, Geschäftsführer des Bundesforums Männer, einem Interessenverband für jungen Männer und Väter. Außerdem der Juristin Jacqueline Sittig, sie ist Expertin für bildbasierte sexualisierte Gewalt. Eines der Fake-Fotos von Colleen Fernandes im Netz zeigt sie im Krankenpflegerinnenkostüm mit Sperma im Gesicht. Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut, das sagt die Schauspielerin. Frau Sittig, wie wichtig ist es, dass Frau Fernandes jetzt damit an die Öffentlichkeit geht?
Ja, es ist wichtig, dass wir solche Beispiele haben, aber gleichzeitig muss man sagen, die Anschuldigungen, die Colleen Fernandes nun geltend macht, die sind nur die Spitze des Eisbergs. Ein prominenter Fall, ja, aber kein Einzelfall. Viele Betroffene sind Personen des öffentlichen Lebens, genauso auch wie Privatpersonen. Wir beobachten das Phänomen schon seit Jahren aus einer rechtlichen Perspektive und genauso gravierend sind dort auch die Schutzlücken.
Hm. Der Historiker und Journalist Nils Minkmar hat im Spiegel den Bericht über den Fall Fernandes gelesen und danach geschrieben, Zitat, man möchte aus Protest aus dem eigenen Geschlecht austreten, mal wieder. Geht Ihnen das ähnlich, Herr Schölper?
Kurz und knapp, ja. Also wenn man da in den Spiegel schaut, ist man ein bisschen beschämt und sprachlos. Und irgendwie auf der Suche nach Handlungsoptionen, um da auszubrechen aus diesem Kartell von Missbrauch, Unterdrückung und Schweigen.
Nur weil man ein Mann ist?
Ja.
2024 haben Trolle auf der Plattform X pornografische Bilder von Popstar Taylor Swift verbreitet. Von der Schauspielerin Scarlett Johansson gibt es ein Deepfake-Porno-Video mit ihrem Gesicht. Über die Plattform X sind Anfang des Jahres Millionen Sex-KI-Bilder von Frauen, Kindern verbreitet worden. Mithilfe des Chatbots Grok. Frau Sittig hat es schon angedeutet. Was würden Sie sagen, Frau Paveletz? Sind sexualisierte Deepfakes inzwischen Alltagskriminalität?
Ja, ich fürchte schon. Also man muss tatsächlich dazu sagen, dass die Deepfake-Technologie schon immer hauptsächlich dafür genutzt wurde und sogar in diesem Kontext entstanden ist. Und es hat, wie Sie ja gesagt haben, über die letzten Jahre hinweg sehr viele Skandale gegeben. Gerade auch dieses Jahr mit dem Grok-AI-Skandal und trotzdem gab es jahrelang mangelnde Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und insofern ist das auch sehr zu begrüßen, dass jetzt endlich mit diesem Fall Fernandes sehr viel politische und öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird.
Sie haben ja mal vor 2 Jahren in einem Zeitungsinterview gesagt, es ist unmöglich, sich vor Deepfake-Pornografie zu schützen. Heute gilt das mehr denn je, wie wir gerade schon gehört haben. Auch KI-generierte Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind kein Randphänomen mehr. Ich zitiere die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Frage an alle in der Runde, wer versagt hier? Justiz, Polizei, Politik, wir alle?
Ich denke, genauso wie es sich um ein rechtliches Querschnittsgebiet handelt, wenn wir uns das rechtlich anschauen, werden mir vielleicht die Teilnehmenden auch zustimmen, Herr Dr. Schölper, Frau Paveletz, dass es sich auch hier um ein quergesellschaftliches Thema handelt. Denn natürlich müssen wir rechtliche Schutzlücken schließen, aber das geht natürlich nur mit einem geschlechtsspezifischen Verständnis für dieses Phänomen. Und das muss man nochmal ganz klar hervorheben. Von allen Deepfakes, die erstellt werden, sind ungefähr 90% solche mit einem pornografischen Inhalt, also diese sexualisierten Deepfakes, gegen die wir vorgehen möchten. Und dort, bei diesen 90% dieser sexualisierten Deepfakes, gehen wir davon aus, dass ungefähr 99% der dargestellten Personen Frauen sind. Und hier haben wir natürlich ein großes geschlechtsspezifisches, ja, eine Dimension. Und dieses Verständnis ist noch lange nicht bei allen rechtsanwendenden Personen wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Richterschaft angekommen und genauso auch noch nicht in der Bevölkerung.
Die Technologie wird hauptsächlich dazu gebraucht, um Fake-Sex-Videos millionenfach und ständig herzustellen. Heißt das, dass diese Möglichkeiten, diese Verlockungen der KI jetzt Frauen zur männlichen Verfügungsmasse machen?
Ich denke, es ist verkürzt zu sagen, dass das jetzt nur mittels KI passiert. Ich sage immer ganz gerne, man muss das Rad nicht neu erfinden. Die Gewaltmuster, die wir aus der analogen Welt haben, die wirken in den digitalen Lebensbereich fort. Sie bekommen nur eine neue Dimension, eine neue Schlagzahl. Dadurch, dass das Internet mit seinen teils öffentlichen, aber auch nicht öffentlichen Plattformen zu einer Flut der Verbreitung führen kann, haben wir hier eine ganz neue Dimension der Verbreitungsform.
Ja, ich würde dem auch zustimmen. Also ich glaube, gerade auch bildbasierte, sexualisierte Gewalt, sogar in digitaler Form, gab es schon vor Deepfakes. Also wenn wir zum Beispiel an Photoshop denken, konnte man damit auch schon Frauen in Posen bringen, beispielsweise, die sie eigentlich nie gemacht haben, oder auch entkleiden und das dann teilen. Ich glaube aber, durch die Deepfake-Technologie hat das nochmal eine neue Dimension bekommen, weil sie auch einfach so leicht zugänglich ist und deswegen sehr, sehr viele Akteure sozusagen auf den Plan gerufen werden, was Sie auch angesprochen haben. Leider zum Beispiel auch das dann doch eher relativ neue Phänomen, dass Schüler von ihren minderjährigen Mitschülerinnen solche sexualisierenden Darstellungen generieren und teilen. Das ist schon auch nochmal eine neue Qualität des Problems.
So ein Fall hatten wir ja in Spanien 2029. Da haben Jugendliche Deep Nudes von Mädchen erstellt und verbreitet. Wir haben noch den Fall Pellicot, auch aus Frankreich im Kopf, wo der Ehemann seine Frau betäubt und den anderen Männern zum Sex zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja schon an sich ein monströser Vorgang und dann aber noch mal schlimmer, wenn die Täter Vertraute aus dem Umfeld sind. Wer macht sowas? Haben Sie eine Vorstellung, Herr Schölper?
Offensichtlich, wenn man in die Statistiken jetzt schaut, ist es eben niemand Besonderes. Also es ist jetzt eher was Besonderes, dass ein Prominenter aufgeflogen ist. Aber es scheint ja eben, wie Sie sagen, die Mitschüler in der Schule, die Kollegen, die Nachbarn, die Verwandten. Offensichtlich nutzt es jedermann. Und das ist das große Problem. Die Frage ist dabei ja schon die Verfügbarkeit. Also gibt es vielleicht Interesse daran? Kann man damit Geld verdienen, dass es so leicht ist, en masse das zur Verfügung zu stellen mit zwei Klicks? Über die einschlägigen Plattformen das zu verbreiten? Gibt es da Interessen dran, dass man diese Destabilisierung, diese Angst, die damit verbreitet wird, diese Unruhe und Dehumanisierung, die Entmenschlichung von den Betroffenen, die damit einhergeht, zahlt die bei eben irgendwem ein? Also da kommt man manchmal in die Gefahr, verschwörungstheoretische Fragen zu stellen, aber irgendwie bin ich auf der Suche nach den Motivlagen, die warum steht das eigentlich in dieser Weise in der Breite zur Verfügung und warum wird es eben, obwohl wir es nun schon seit 5 bis 10 Jahren, um jetzt bei den engeren Fällen des Internetmissbrauchs zu bleiben, wissen, nicht politisch eingehegt. Ich war gerade in New York bei der UN-Frauenrechtskommission und da war ja sehr deutlich spürbar, dass es überhaupt gar kein politisches Interesse in der großen Breite unter den mächtigen Staaten gibt, ernsthafte Schritte zu unternehmen, um den Schutz von Mädchen und Frauen voranzubringen. Sondern eher im Gegenteil, die zurückzuschränken und zu beschränken. Und von daher wundert es mich in einem gesamtpolitischen Kontext eher nicht, dass das so zur Verfügung steht. Die Frage nach den psychologischen Mustern, die einen Einzelnen dazu bringen, das zu machen, da müsste man jetzt nochmal eigens reingehen. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei dieser strukturellen Ebene.
Also wenn ich vielleicht da kurz einhaken darf. Also ich finde es sehr spannend an der Deepfake-Technologie, dass sie eben genau in diesem Kontext von sexualisierenden Deepfakes erstmals überhaupt aufgetreten ist. Also die allerersten Deepfakes waren tatsächlich Gesichtstausch-Deepfakes, in denen die Gesichter von Pornodarstellerinnen mit den Gesichtern von bekannten Schauspielerinnen getauscht wurden. Und der oder die anonyme Nutzerin, die das damals online gestellt hat, hat gleichzeitig auch den Algorithmus, den Code dafür öffentlich geteilt. Und im Kontext dieser Technologie finde ich sehr spannend, dass sehr, sehr viel technische Entwicklung dann seitdem einfach Open Source passiert. Also ganz getrieben ohne ökonomische Interessen von oft anonymen EntwicklerInnen, die da zusammenarbeiten und diese Technologie eben verbessern, häufig auch gerade, um sie dann für sexualisierende Deepfakes anzuwenden. Gleichzeitig muss man sagen, gibt es natürlich auch enorme ökonomische Interessen, die dahinter stehen, so etwas zu verbreiten. Es gibt zum Beispiel gesonderte Porno-Plattformen nur für sexualisierende Deepfakes, aber auch auf den gewöhnlichen Porno-Plattformen lässt sich mit solchen Deepfakes natürlich Geld verdienen. Und es gibt ja auch sehr viele spezialisierte Apps zum Beispiel, sogenannte Nudifier-Apps beispielsweise, die gar nichts anderes können, als bekleidete Bilder von Menschen digital entkleiden. Oder auch Dienstleistungsanbieter, wo man Abos abschließen kann, um solche Deepfakes zu erstellen. Und dahinter stehen natürlich schon ökonomische Interessen. Das sieht man auch bei der ersten Reaktion von X auf den Grok-AI-Skandal. Das war nämlich nicht, dass man versucht hat zu verhindern, dass Leute solche Deepfakes erstellen können, sondern dass man das dann nur noch für zahlende Nutzende möglich gemacht hat.
Ich finde es ganz wichtig, hier anzuknüpfen. Ich finde es nämlich schwierig, von monströsen Taten zu sprechen. Natürlich ist es schrecklich, was da passiert. Ich finde aber, wenn wir Täter, und da muss man sagen, es sind meistgehend Täter, von denen wir hier sprechen, die zu Monstern machen, in den Fällen Pellico und vergleichbaren Fällen, dann nehmen wir nämlich den bekannten Raum und schicken es in etwas Fremdes, das wir uns gar nicht vorstellen können. Es ist exotisch, das Monster, das so etwas tun würde. Und wir sehen trotzdem Jahr für Jahr wieder in der polizeilichen Kriminalstatistik, der gefährlichste Ort für eine Frau ist häufig ihr sozialer Nahraum, ihr Zuhause. Und das sehen wir hier in der digitalen Gewalt eben auch. Und wenn Herr Dr. Schölper, um Ihren Gedanken aufzugreifen, wir uns fragen, warum seit 2016, nachdem es diese ersten Face-Swaps, von denen die Kollegin gerade erzählt hat, gab, warum wurde denn nichts gemacht? Dann ist ganz klar, dass wir Deepfakes, obwohl es diese riesige geschlechtsspezifische Komponente gibt, lange als eine Gefahr für die Politik gesehen haben, für PolitikerInnen, die Angst hatten, dass sie eben durch Fake News in Situationen dargestellt werden, die ihrer Karriere hinderlich sind oder die ihre Persönlichkeitsrechte verletzen. Wir haben diese geschlechtsspezifische Komponente entgegen zivilgesellschaftlichem Engagement, wie zum Beispiel von Hate Aid, einer NGO, die sich gegen digitale Gewalt einsetzt, oder dem Deutschen Juristinnenbund, ignoriert. Und deshalb hat es eben auch keinen Einfluss genommen in die Plattformregulierung, wie wir jetzt damit umgehen. Und das hat die Kollegin gerade schon sehr gut erzählt, dass nämlich solche polarisierenden Inhalte, die besonders trenden, das ist ein Geschäftsmodell. Und dazu zählen solche nicht einvernehmlichen sexualisierten Deepfakes jedenfalls.
Ich würde trotzdem gerne noch mal nach den mutmaßlichen Tätern fragen. Es kam ja jetzt so ein bisschen raus, häusliche Gewalt ist immer noch wirklich extrem verbreitet, nimmt zu tendenziell. Sind das die netten Männer nebenan oder sind da vielleicht doch auch Rechtsextremisten, Islamisten, irgendwelche männlich dominierten patriarchalischen Gruppen, die Interesse daran haben, Frauen klein zu halten? Sie haben ja auch angedeutet, Herr Schölper, dass Sie sagen, das ist politisch so gewollt.
Ich würde davor warnen, jetzt nach speziellen Gruppen zu suchen. Ich gehe eher davon aus, dass es durch alle Milieus, Schichten und Gruppen sich zieht als Phänomen derjenigen, die das in Anspruch nehmen, um mit einfachen Klicks und Mitteln dieses Material herzustellen. Die Frage dahinter ist ja schon, was letztlich in der Gesellschaft läuft, dass diese Art von Voyeurismus so populär ist und en vogue ist, die eben von ja auch im Zweifel offen bekannten Deepfakes, also dass das ja auch klar etikettiert ist, das habe ich hergestellt, haha, schau mal, wie lustig. Ja, aber bis hin zu Enthauptungsvideos und den schlimmsten Gewaltexzess-Dingen, dass es dann eine große Verbreitung gibt und offensichtlich eine große Lust, sich das anzuschauen. Und offensichtlich gibt es hier eine besondere Ausprägung und Neugierde bei Jungs, Männern. Und da muss man halt genau hinschauen, was das eigentlich ausmacht. Und hier müssten wir dringend in die strukturelle Präventionsarbeit kommen, um mit Jungen und Männern über ihre Bedürfnisse, Lüste, was brauchen sie, was wollen sie und wo müsste man sie vielleicht da drin auch begrenzen, zu arbeiten. Und zwar sehr konstruktiv und mit einer klaren Kompetenz, einer Gender-Kompetenz, einer Männlichkeitskompetenz.
Da würde ich vielleicht noch ergänzen, dass es ja durchaus auch gezielte sexualisierende Deepfakes gibt, deren Ziel es offensichtlich ist, dass man unliebsame Politikerinnen, Journalistinnen oder Aktivistinnen mundtot macht. Also das gibt es schon, sozusagen diese politisch motivierten, sexualisierenden Deepfakes, gerade von Frauen. Also in Deutschland haben wir das zum Beispiel gesehen von Annalena Baerbock, Ricarda Lang oder auch von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die darüber berichtet, dass sie schon sehr lange von solchen Deepfakes betroffen ist. Also das gibt es schon. Und auf der anderen Seite würde ich auch zustimmen, dass dahinter eben oft, also es gibt Studien über TäterInnen, es gibt nicht sehr viele Studien darüber, aber die Studien, die es gibt, die zeigen, dass TäterInnen tatsächlich oft nur sehr wenig bis gar kein Unrechtsbewusstsein haben. Also viele scheinen zu denken, solche sexualisierenden Deepfakes sind einfach nur eine harmlose Spielerei oder eine harmlose Verbildlichung von sexuellen Fantasien oder vielleicht sogar Ausdruck von Meinungsfreiheit oder künstlerischer Freiheit. Oder sie betreiben Victim Blaming, sie geben also den Opfern, den Abgebildeten die Schuld daran. Und es gibt auch Studien, zum Beispiel jüngst eine aus Australien, die zeigt, dass gerade junge Männer so positive soziale Rückmeldungen erleben, wenn sie solche Deepfakes teilen. Vor allem für solche Deepfakes, die eben besonders realistisch aussehen, besonders gelungen sind sozusagen. Und dass ihnen oft gar nicht bewusst ist, dass es sich dabei um bildbasierte, sexualisierte Gewalt handelt.
Wir wissen ja aus Demokratiestudien, dass ein Viertel der Deutschen ein geschlossen antifeministisches Weltbild hat. Wir wissen auch, dass sich die jungen Leute ihr Weltbild aus dem Internet zusammensuchen. Und wenn man dann sowas liest wie: Ich bestimme, wann ich dich ficke, wenn deine Schlampe gegen deinen Willen in einen Club geht, mach sie fertig, um nur mal zwei Beispiele aus dem Netz zu nehmen. Müsste man da nicht sagen, wir gucken, dass wir gezielt gegen so eine Manosphere-Bewegung auch vorgehen? Wie ich gehört habe, sind Sie da eher ein bisschen anderer Meinung, als da anzusetzen, oder?
Wenngleich ich zustimme, dass man nicht die eine Gruppe hat, sehen wir auch, dass im Bereich der Manosphere die Gruppen schon länger bestehen. Wir hatten damals, bevor wir den Begriff Manosphere benutzt hatten, den Begriff Incels, also Involuntary Celibate, das heißt unfreiwillig Enthaltsame. Und das war eine Gruppe, die sich ein extrem antifeministisches Weltbild zu eigen gemacht hat, indem sie gesagt hätten, sie haben als Männer einen Anspruch darauf, mit Frauen Geschlechtsverkehr zu haben. Die Frauen seien böse, weil sie ihnen das vorenthielten, und Frauen würden nur einen bestimmten einen Männertyp favorisieren. Und diese Incel-Gruppen waren auch maßgeblich beteiligt an der Verbreitung von sexualisierter digitaler Gewalt, also bildbasierter sexualisierter Gewalt. Und diese Verbreitungsform ist extrem wichtig im Auge zu behalten, denn diese Dynamiken, diese Inhalte besonders auf besonders vielen Plattformen zu verteilen, stellt etwas dar, was für die Betroffenen immer wieder ein großes Problem ist, nämlich die Unkenntnis darüber, wo die Inhalte eigentlich veröffentlicht sind. Und diese Incel-Gedanken oder auch ja die Gedanken dieser Manosphere, die bleiben einfach nicht im digitalen Raum. Also wir sehen das zum Beispiel an dem Attentäter von Halle, der sich bekennt als Incel bekennt hat, genauso der Attentäter von Hanau. Also insofern sehen wir, dass diese Gewaltformen dann auch in die analoge Welt überschlagen. Und wir sehen auch einen Zusammenhang beispielsweise anhand der Kommentare unter solchen Deepfakes, wenn sie gepostet werden, die darauf schließen lassen, dass schon ein klar antifeministisches Weltbild auch vertreten wird. Denn das muss man auch sagen, diese nicht einvernehmlichen sexualisierten Deepfakes, die Inhalte werden nicht alleine gepostet oder verbreitet. Häufig gibt es Begleittaten, wie zum Beispiel das Veröffentlichen personenbezogener Daten, wie die Adresse, den Klarnamen, was wir als Doxing erfassen, oder eben die Daten werden verwendet, die Inhalte werden verwendet für Sextortion, also das Erpressen, um noch mehr Inhalte zu erfassen.
Herr Schölper, würden Sie sagen, es gibt eine Möglichkeit, an solche Männer ranzukommen? Ich meine jetzt nicht strafrechtlich, sondern, wie soll ich sagen, gesinnungsmäßig.
Es gibt auf jeden Fall Versuche und auch ganz spannende Projekte, die das schon probieren mit der Imitation der, ich sag mal, der kulturellen Prägung dieser Szenen, also mit ähnlichem Habitus, ähnlicher Bildsprache, ähnlicher Ausleuchtung, Farbgestaltung und so weiter, und dann eben mit irritierend, also für diese Zielgruppe irritierenden Äußerungen, die auch in dem gleichen Duktus imitiert vorgetragen werden. Und das hat tatsächlich Resonanz. Das sind eher kleinere Projekte, die es bis jetzt gegeben hat, aber die wären auf jeden Fall nachahmenswert, Copy und Paste und unterstützenswert. Also auch in Richtung Politik gesprochen, gerne hier Geld für in die Hand nehmen und das verstetigen, diese Art von Arbeiten. Es gibt auch die Versuche der online-basierten aufsuchenden Sozialarbeit. Das klingt irgendwie ein bisschen old-fashioned, ist aber eigentlich ziemlich modern. Also dass sich Menschen mit entsprechendem technischen Know-how und Genderwissen, Geschlechterwissen und auch um die strafrechtlichen Elemente wissend in diese Räume begeben und dort quasi gegentrollen mit aufklärenden Fragen, mit in die Diskussionsforen gehen, mit in diese Chaträume gehen, um dort sozusagen Gegenaufklärung zu betreiben. Extrem mühsam und, wie wir von den Leuten wissen, auch psychologisch extrem herausfordernd, weil das eben wirklich keine Wohlfühlumgebung ist, in der man sich da bewegt, aber eben extrem wichtige Arbeit, die dort geleistet wird. Auch das müsste einfach viel stärker unterstützt werden und wichtige Player wie HateAid müssten natürlich abgesichert bleiben und sein, um als Meldestellen und als Sammler von Daten, wie sich das entwickelt, um dort auch auf längeren Linien überhaupt das Wissen zu sammeln, wie sich die Tätergruppen, aber auch die betroffenen Gruppen, wie sich vielleicht die technischen Plattformen und Wege verändern, dass man das auch gut weiß, um nicht immer hinterher zu hecheln auf der politischen Ebene.
Wir haben gesagt, dass es bei bildbasierter sexualisierter Gewalt oft wenig Unrechtsbewusstsein gibt, auch bei Männern. Ich frage mich, da leben Männer auf einem anderen Planeten als Frauen oder was haben wir da für ein Verständigungsproblem?
Nein, sie leben auf demselben Planeten und sie leben in einem offensichtlich in vielen Fällen doch geschlechtersegregierten Wirklichkeitswahrnehmung und einem Gefühl von Dominanz steht mir in meiner Rolle zu, Haltung. Und die wird eben ausagiert auch eben bis hin zu den Deepfakes. Aber sie geht ja eben auch weiter bis in die tatsächliche körperliche und psychische Unterdrückung im Real Life. Also es hört da ja nicht auf. Und ich glaube, es ist eine wechselseitige Konstellation, dass sich das dann im Zweifel verstärkt. Ja, soweit erstmal.
Ja, also ich würde dazu tatsächlich auch sagen, dass es so eine verstärkende Funktion hat, weil wir eben einerseits diese gezielten Deepfakes haben, um bestimmte politisch aktive Frauen zum Beispiel aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Aber andererseits haben wir auch so diese allgemeine Wirkung, dass jetzt heutzutage ja potenziell eigentlich jede und jeder betroffen sein kann von solchen Deepfakes, die dazu führt, dass sich vor allem junge Frauen oft nicht mehr wirklich trauen, sich zu äußern zu politischen Themen, sowohl online als auch offline, sich also zurückziehen, zum Beispiel aus den sozialen Medien, aber auch aus Offline-Debatten. Und das wiederum begünstigt natürlich auch, dass diese Ungleichgewichte entstehen und die gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen eben weiter bedroht wird, die Meinungsvielfalt bedroht wird und letztendlich auch die Legitimität von politischen Entscheidungen, die so getroffen werden. Und wir sehen das nicht nur hypothetisch, das ist tatsächlich auch wirklich der Fall aktuell, zum Beispiel in Südkorea, wo wir ja auch schon seit Monaten so eine Deepfake-Krise an Schulen und Universitäten haben und wo sich Zehntausende junge Frauen aus den sozialen Medien zurückgezogen haben.
Aus der Öffentlichkeit dann, was vielen Männern, gerade aus der Manosphäre, dann gerade recht kommt, ne? So habe ich das verstanden.
Genau.
Der Fall Fernandes, was tun gegen Deepfakes? Das ist unser Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Politikwissenschaftlerin Maria Pawelec, mit Dag Schölper vom Bundesforum Männer und mit der Juristin Jacqueline Sittig. Wobei man sagen muss, in diesem Fall Fernandes ist der Ausgang des Verfahrens offen und es gilt die Unschuldsvermutung für den Angezeigten. Deutschland ist ein absolutes Täterparadies, das sagt Fernandes in den Tagesthemen. Welche Möglichkeiten haben denn Opfer hierzulande überhaupt, sich zu wehren?
Rechtlich schauen wir uns natürlich, wenn wir Deepfakes betrachten, erst einmal das Strafrecht an, weil das der Rechtsbereich ist, der ja unsere Rechtsgüter, die durch solche nicht einvernehmlichen sexualisierten Deepfakes verletzt werden können, besonders stark schützt. Diese Rechtsgüter, das sind zum Beispiel das Recht am eigenen Bild als Ausprägung vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht, aber auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, das Recht auf informationale Selbstbestimmung und mittels der geschlechtsspezifischen Komponente auch das Recht auf Nichtdiskriminierung. Und wenn wir uns das Strafrecht anschauen, dann sehen wir starke Schutzlücken. Wir sehen, dass das Herstellen in der Regel, wenn keine expliziten Gewaltdarstellungen in den pornografischen Inhalten erfasst sind, derzeit nicht strafbar ist. Das Verbreiten gegebenenfalls, je nachdem, um welchen Einzelfall es sich handelt. Aber auch hier sehen wir, dass von dem analogen Strafrecht kein Straftatbestand so richtig passen möchte. Und dann reden wir darüber, wie die Betroffenen eigentlich ihre Rechte wirklich durchsetzen können, wie sie verlangen können von den Plattformen, weil die Anonymität der TäterInnen steht ihnen meistens entgegen. Wie können sie von den Plattformen verlangen, dass die Inhalte dauerhaft gelöscht werden? Das geht durch zivilrechtliche Unterlassungsansprüche. Und hier kommt dann das Europarecht ins Spiel, also eine richtige Querschnittsmaterie. Denn das Europarecht hat durch den Digital Services Act und den AI Act bestimmte Regulierungen aufgesetzt, die Plattformen einhalten müssen. Das bedeutet im Fall von sexualisierten Deepfakes etwa, dass diese ab Ende des Jahres gekennzeichnet werden müssen. Das heißt, dass ein Wasserzeichen visuell auf dem Bild zu hinterlegen ist oder auch in den Metadaten. Das droht allerdings schon leer zu laufen, deshalb, weil es natürlich für die Betroffenen nur wenig Trost spendet, diese sexualisierende Objektivierung besser zu ertragen, nur weil da eben beispielsweise über der Vergewaltigung, die sie nie erlebt haben, darüber steht, dass es sich um ein Deepfake handelt und diese, ja, Kennzeichen, die zum Beispiel in Metadaten hinterlegt sind, mit einem einfachen Versenden über einen verschlüsselten Nachrichtendienst wie WhatsApp technisch ausgelöscht werden.
Also das eigene Gesicht ist ja dann trotzdem noch zu sehen, ne? Das macht die Sache nicht unbedingt besser.
Genau, und andere Länder machen es eben besser. Also Spanien hat nicht nur seit 2004 eben schon ein Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt, sondern auch verpflichtende Schulungen, anders als in Deutschland. Wir haben hier für rechtsanwendende Personen keine verpflichtenden Schulungen hinsichtlich geschlechtsspezifischer Gewalt oder ja digitaler, sexualisierter Gewalt.
Frau Pawelec, Sie wollten was sagen.
Genau, ich wollte zu dem AI Act, also der KI-Verordnung der EU, noch ergänzen, dass diese Kennzeichnungspflichten meines Wissens nicht für Privatpersonen gelten, die das nur zu privaten Zwecken sozusagen verbreiten. Und man muss ja auch dazu sagen, dass sich böswillige Akteure natürlich auch nicht an solche Kennzeichnungspflichten halten werden. Also ich glaube, Menschen, die versuchen, Frauen herabzuwürdigen, indem sie sexualisierende Deepfakes verbreiten, die werden sich nicht darum scheren, dass sie die nach dem AI Act eigentlich kennzeichnen müssten. Aber ich muss sagen, es gibt ja aktuell ein paar sehr spannende Entwicklungen, gerade auch auf europäischer Ebene, auch was den AI Act betrifft. Da haben sich ja die Ausschüsse im EU-Parlament vor einer knappen Woche darauf geeinigt, dass KI-Nacktbildgeneratoren und deren Benutzung im Rahmen des AI Acts verboten werden sollen. Das ist jetzt noch nicht durch, also das Europäische Parlament muss sich darauf noch einigen und dann muss das zusammen mit der Kommission und dem Europäischen Rat beschlossen werden. Aber da gibt es auch schon positive Signale aus dem Europäischen Rat. Also ich denke, da wird eine Form des Verbots von solchen Nacktbildgeneratoren und deren Benutzung relativ bald kommen, was wirklich ein sehr wichtiger Schritt auch ist, wenn man bedenkt, wie einfach zugänglich die Tools bisher sind.
Bundesjustizministerin Hubig von der SPD hat ja ein neues Gesetz angekündigt. Der Entwurf sei schon fertig. Also da müsste zum Beispiel bildbasierte sexualisierte Gewalt als Straftatbestand, als eigener, als neuer ins Strafgesetzbuch. Ne? Das habe ich jetzt rausgehört. Was muss denn da sonst noch unbedingt drinstehen und geregelt werden?
Derzeit gehen wir nicht davon aus, dass es einen neuen Straftatbestand geben wird, sondern dass bestehende Straftatbestände teilweise angepasst werden und dann separat noch ja, neue Straftatbestände eingefügt werden.
Aber wäre das denn wünschenswert?
Genau. Also wünschenswert ist jedenfalls, dass die Schutzlücken geschlossen werden. Wie das angegangen wird, das müssen wir jetzt abwarten, wenn der Gesetzesentwurf veröffentlicht wird, der ist bisher nur der Presse zugänglich. Allerdings kann man jetzt schon sagen, dass sich diese Probleme beispielsweise mit der Kennzeichnungspflichten auch in diesem Gesetzesentwurf, soweit er bisher zitiert wurde, wiederfinden und dass wir hier natürlich auch immer im Strafrecht einzelne Rechtsgüter schützen und es besonders wichtig ist, dass zum Beispiel diese Deepfakes bei der sexuellen Selbstbestimmung zu verorten. Das sieht dieser Gesetzesentwurf wohl vor. In anderen Aspekten werden wir sehen, wie die Taten verordnet werden.
Wenn wir jetzt nicht nur vom Strafrecht ausgehen, glaube ich, gibt es auch noch weitere Dinge, die definitiv auch regulatorisch passieren müssen. Also ich würde sagen, dass Plattformen auch stärker in die Verantwortung genommen werden müssten. Also zum Beispiel sollte es eben nicht mehr möglich sein, über eine einfache Google-Suche Dienstleistungen zu finden, wo man eben solche Abos abschließen kann und dann sexualisierende Deepfakes erstellen lassen kann. Und auch die normalen Google App Stores und Apple App Stores sollten eben nicht mehr Apps im Angebot haben und deswegen auch dann monetär davon profitieren, die eigentlich nichts anderes können als solche sexualisierenden Deepfakes erstellen. Und Social Media Plattformen sollten auch verpflichtet werden, dass sie entsprechende Meldungen schneller überprüfen und vielleicht auch erstmal den Zugang zu sexualisierenden Deepfakes auf ihren Plattformen vorübergehend sperren, wenn sie Meldungen erhalten oder wenn sie sie KI-basiert erfassen und dann, also während sozusagen menschliche ModeratorInnen das Material prüfen.
Ganz wichtig ist aber auch der Präventionsgedanke, der hier rechtlich auch gefasst werden muss. Also hier muss in die frühe Intervention letztlich auch investiert werden und das muss gesetzlich gerahmt werden. Denn letztlich sind dann, Sie sagten es gerade, händisch zu löschende Beiträge in Südostasien oder Afrika sitzen dann Kolonnen von in der Regel schlecht bezahlten Frauen, die dieses ganze Zeug sich anschauen und händisch löschen müssen. Also das hat dann sozusagen noch die erweiterte diskriminierende Wirkung des Ganzen und das muss unbedingt in den Blick genommen werden dabei.
Ja, wenn Sie das überhaupt tun, das ist ja so eine Sache mit den Social-Media-Plattformen. Wenn wir uns X angucken von Elon Musk und seine Bots, die sexualisierte Bildfälschungen zuhauf ins Internet fluten, was macht man da, wenn Bots die Täter sind? Wie kommt man an die ran?
Genau, die rechtliche Haftung der Einzelnen ist definitiv rechtlich umstritten. Klar muss man natürlich sagen, dass die Plattformen als Hosting-Provider eine Verantwortung haben für die Inhalte, die weiter verbreitet werden auf ihren Plattformen. Das wird gerade auch zum Beispiel von Renate Künast, der Politikerin, vor dem BGH ausgefochten. Also überhaupt, wie viel aktive Prüfpflicht gibt es seitens der Plattform für Inhalte, die bereits als rechtsverletzend anerkannt wurden? Also wenn Deepfakes erneut mit demselben Inhalt wieder hochgeladen werden. Ein vergleichbarer Fall war jetzt gerade von Dr. Eckart von Hirschhausen auch in Frankfurt verhandelt worden Anfang des Jahres. Und so sehen wir, dass wir Stück für Stück in der Rechtsprechung immer mehr Lücken schließen. Ganz wichtig ist mir aber zu betonen, dass es sich jetzt bei dem vorgelegten Gesetzentwurf von Justizministerin Hubig nicht um einen Schnellschuss handelt. Denn tatsächlich haben wir gerade eine Richtlinie, die bis Juni 2027 in das nationale Recht umgesetzt werden soll. Und die Gespräche auch mit dem Justizministerium, die ziehen sich schon seit Monaten hin.
Sie meinen, das heißt, die EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen?
Genau. Und die EU-Richtlinie, also die Gewaltschutzrichtlinie, sieht eben auch einen Straftatbestand und auch weitere Verpflichtungen vor, um vor Deepfakes zu schützen, neben weiteren Vorschriften. Und da muss man sagen, das EU-Recht setzt sozusagen den Mindeststandard. Was müssen wir einhalten? Und wir und die Gesetzgebung, die wirken dann darauf hin, ob sie vielleicht den Schutzrahmen sogar noch erhöhen. Mhm. Und die, letztlich sind diese ja auch die, ja, die Akteure, die dafür sorgen, dass Verfahren gegen die großen Plattformen eingeleitet werden.
Und in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, dass diese Richtlinie beispielsweise auch vorsieht, dass Strafverfolgungsbehörden gestärkt werden. Also dass da auch personell aufgestockt wird, dass gegebenenfalls zum Beispiel spezialisierte Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet werden, dass Mitarbeitende von Strafverfolgungsbehörden entsprechend geschult werden, für dieses Thema sexualisierende Deepfakes und für den Umgang mit potenziell traumatisierten Betroffenen. Also das sind so flankierende Maßnahmen, auch die Stärkung von betroffenen Beratungsstellen und Schutzorganisationen, wie zum Beispiel HateAid eine ist auch vorgesehen in dieser EU-Richtlinie.
Bräuchte es denn zum Beispiel auch die Strafbarkeit voyeuristischer Aufnahmen? Das ist ein Vorschlag aus dem 10-Punkte-Plan gegen sexualisierte digitale Gewalt, der von 250 Frauen jetzt aktuell kommt, darunter Prominente von Bärbel Baas mit Maria Furtwängler. Brauchen wir das?
Ich weiß, auf welchen Fall Sie anspielen. Wir haben uns vor ein paar Monaten im Rahmen dieses modernen Voyeurismus mit dem Fall von Janni Gensch beschäftigt. Wir haben uns hier gefragt, bei der Joggerin, die in ihrem Jogging-Outfit in Sportkleidung gefilmt wurde und offensichtlich auf eine sexualisierende Art und Weise, brauchen wir hier einen Straftatbestand? Hier gehen die Meinungen auseinander. Meine persönliche Meinung ist, dass das noch kein strafwürdiges Unrecht darstellt, denn das Strafrecht, und das ist ganz wichtig, ist Ultima Ratio. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht das Nebenstrafrecht hätten, dass wir das Kunsturhebergesetz haben, das darüber bestimmt, wer schützt meine Persönlichkeitsrechte an den Bildnissen, die es von mir gibt und eben auch zivilrechtliche Ansprüche. Das Strafrecht ist nicht immer die Lösung, aber wir müssen auch ganz klar schauen, dass wenn diese Inhalte eben verbreitet werden, dass wir da Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen.
Wie ist es, um nochmal andere Beispiele zu nennen von sexualisierter Gewalt, wenn in der U-Bahn ein Mädchen über AirDrop plötzlich Sex- oder Penisfoto auf sein Smartphone gespielt kriegt von Unbekannten, wenn Männer, Frauen in deren Handtaschen heimlich AirTags platzieren, um sie überwachen zu können. Kann man sowas ahnden?
Das ist derzeit bereits eine Straftat. Das Zusenden von solchen Dickpics oder Vulvapics ist eine Straftat nach 184k StGB. Es ist da auch natürlich eine Frage des Zugangs zum Recht. Wer weiß, welche Rechte einem eigentlich zustehen? Und da kann ich nur nochmal hervorheben, was wir schon betont haben, und zwar die Personen, die zuerst mit den Betroffenen in Kontakt geraten, die müssen sensibilisiert sein, die müssen auch aufgeklärt sein über die sich wandelnde Rechtslage. Sie müssen wissen, wie geschlechtsspezifische Gewalt funktioniert, um eine Reviktimisierung, also die erneute Betroffenheit eben im Rahmen der Strafverfolgung oder der Rechtsverfolgung zu vermeiden. Und die rechtsanwendenden Personen, im Zweifelsfall die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die müssen einfach hinreichend geschult werden.
Und dann sind wir bei dem Problem, dass viele Frauen ihre Taten oder solche Taten überhaupt nicht zur Anzeige bringen oder dass die relativ schnell versanden, weil es einfach irrsinnig viel Energie von Seiten der Opfer kostet, das Verfahren weiterzutreiben. Gibt's da Hilfe? Wie geht man da am besten vor?
Jede Person von uns in diesem Gespräch hat heute schon einmal Hate Aid hervorgehoben. Eine NGO, die sich vehement für die Rechte Betroffener digitaler Gewalt einsetzt. Und solche NGOs sind besonders schützenswert, weil sie ein niedrigschwelliges Angebot sind für Betroffene, um Hilfe zu suchen. Wer Hate Aid noch nicht kennt, kann ich also empfehlen, sich damit vertraut zu machen. Genauso, ich sitze in Würzburg, kann ich nur sagen, wir haben hier eine tolle Wildwasser-Fachberatungsstelle. Das heißt, auch im bayerischen oder auch im fränkischen Bereich gibt es auch wirklich Stellen, Fachberatungsstellen, an die man sich wenden kann. Aber ganz wichtig ist, dass diese Arbeit eben nicht ohne Kosten entsteht. Wir brauchen eine nachhaltige Finanzierung dieser Angebote.
Und ich glaube auch, dass wir uns große Gedanken machen müssen um dieses wachsende Problem von Deepfakes an Schulen oder von Deepfakes, die eben erstellt werden von Schülern, von ihren MitschülerInnen verbreitet werden. Und meine Erfahrung ist da, dass Schulen einfach total unvorbereitet auf dieses Phänomen sind. Und ich glaube, Schulen und vor allem auch die Bildungsministerien müssen sich ganz stark mit der Thematik auch auseinandersetzen und sich darauf vorbereiten. Denn eigentlich wäre es wichtig, dass es an allen Schulen zum Beispiel Anlaufstellen für Betroffene gibt, dass es Fortbildungen für Lehrkräfte zum Thema gibt und dass Schulen vielleicht auch auf übergeordneter Ebene Strategien entwickeln für den Umgang mit Krisen. Also was machen wir denn eigentlich mit den Betroffenen? Was machen wir mit den Eltern, den Strafverfolgungsbehörden? Wie gehen wir mit denen um? Wie gehen wir mit den TäterInnen um? Was ist eigentlich unsere Krisenkommunikationsstrategie dafür? Weil ich befürchte, dass dieses Thema leider überhaupt nicht abnehmen wird, sondern gerade auch im schulischen Bereich wahnsinnig zunehmen wird in den nächsten Jahren.
Je mehr Deepfakes verbreitet sind, desto schwieriger ist es auch, die Wahrheit auszumachen. Da steht ja Aussage gegen Aussage. Das ist natürlich in anderen Verfahren ebenso. Aber das Potenzial der Fälschungen wird immer größer. Es wird immer einfacher, auch etwas vorzutäuschen, was nicht so ist. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Wie findet man die Wahrheit in so einem Fall?
Also was man natürlich schon sagen muss, wir können eben gut gemachte Deepfakes nicht mehr mit dem bloßen Auge erkennen. Die Zeiten sind vorbei, die Zeiten von 6 Fingern und Ähnlichem. Aber es gibt schon auch technische Tools, die uns helfen können, dass wir Deepfakes noch erkennen können, die selbst wiederum auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz entwickelt werden. Sogenannte Deepfake-Detektoren, also technische Lösungen. Die gibt es schon lange, das ist aber so ein Katz-und-Maus-Spiel in deren Entwicklung. Also immer, wenn die Detektoren verbessert werden, wird kurz darauf auch die Entwicklung von Deepfakes verbessert, sodass sie eben nicht mehr gut erkannt werden können. Und die sind auch immer so ein bisschen, also die sind wahrscheinlichkeitsbasiert. Die geben einem dann sowas wie 80% Wahrscheinlichkeit, ist das ein Fake? Da ist natürlich die Frage, gerade in der Strafverfolgung, was machen wir denn eigentlich mit so einer Aussage zu 80% Wahrscheinlichkeit, ist das ein Fake? Also da können wir uns nicht 100% auf technische Tools verlassen. Das ist aber schon etwas, was wir durchaus auch weiterhin brauchen und wo wir auch in die Entwicklung rein investieren müssen, gerade auch zum Beispiel im Bereich Forschungsförderung.
Ist denn die Polizei darauf vorbereitet, auf diese Entwicklung? Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, bisher nicht ausreichend. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Strafverfolgungsbehörden, Polizeien besser geschult und sensibilisiert und darauf vorbereitet werden müssen. Und dass das eben auch Kosten verursacht.
Ich würde noch mal gerne ganz kurz nach Spanien schauen. Sie haben vorhin schon gelobt, dass da sehr angemessen auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen eingegangen wird, unter anderem indem eine schlüssige und widerspruchsfreie Schilderung vom potenziellen Opfer unter Umständen sogar genügt, um ein Urteil zu fällen. Geht das nicht dann grundsätzlich zu Lasten des Mannes und ist das heikel?
Ich denke, die rechtlichen Einzelheiten, wie es in Spanien gehandhabt wird, das ist schwierig zu beurteilen, ohne die Einzelfälle dahinter zu kennen. Tatsächlich ist es in Deutschland grundsätzlich auch denkbar, dass wir trotz einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation zu Urteilen zugunsten der Betroffenen kommen. Es hängt tatsächlich immer wieder vom Einzelfall ab. Ich denke, wichtig ist, dass wir im Verfahren des Gerichts darauf achten, dass wir solche Taten in ihrer Schlagkraft verstehen, dass wir zum Beispiel dafür sorgen, dass wir vielleicht psychosoziale Prozessbegleitung in solche Verfahren mit inkludieren können, gerade wenn Reviktimisierung im Raum steht. Das Verfahrensrecht in Deutschland ist unterschiedlich zu dem spanischen.
Und in Spanien gibt es auch ein gesamtes Maßnahmenpaket drumherum. Also es bleibt nicht bei den rechtlichen Regelungen stehen, sondern es hat wirklich die Unterstützungsstrukturen, Hilfestrukturen, Beratungsstrukturen aufgebaut, die dann eben auch mit Tätern oder auch zur Prävention von Tat viel, viel ausgeweiteter systematisch arbeiten. Also Sie haben die Frage gestellt, fällt das immer den Männern letztlich auf die Füße? Das würde ich für Spanien so nicht sagen, weil die eben auf der anderen Seite auch einen großen Ansatz haben, mit Männern schon viel, viel breiter und weiter zu arbeiten, damit es überhaupt gar nicht erst so weit kommt. Und wenn es so weit gekommen ist, wie man dann verhindern kann, dass sie zu Wiederholungstätern werden und so. Und diese ganzen Strukturen, die sind ja neben der eigentlichen, im engeren Sinne gesetzlichen Regelung auch vorhanden. Und da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden.
Ein Mann kann ja eine Frau missbrauchen, ohne sie anzufassen. Also das haben wir spätestens heute gelernt, nämlich virtuell. Und dann ist das auch Gewalt, auch wenn es nur digitale Gewalt sind, wenn es nur digitale Gewalt ist. Was könnte man denn noch tun, außer dass wir sowas jetzt aussprechen, um eine bessere Verständigung zwischen den Geschlechtern zu ermöglichen? Was würden Sie vorschlagen? Wer auch immer von Ihnen noch was sagen möchte.
Solidarisches Handeln. Ich denke, dass es wichtig ist, sich solidarisch zu zeigen mit Betroffenen. Die empirische Lage hält es eigentlich nicht, dass wir Betroffenen, vor allem die an die Öffentlichkeit gehen, mit solch einem großen Widerstand begegnen. Und ich denke auch, dass es solche Fälle, die wir jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert haben, dafür sorgen, dass wir auch im Privaten in das Gespräch miteinander gehen können. Und dann müssen wir uns dem Phänomen einfach wirklich mit einem geschlechtsspezifischen, mit einem intersektionalen Verständnis widmen, um das rechtlich und gesamtgesellschaftlich angehen.
Und ich glaube auch, dass wir uns dem dahinterliegenden oder häufig dahinterliegenden Problem von Frauenhass und von patriarchalen Rollenbildern stärker annehmen müssen. Und das ist sicherlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also das kann man nicht nur sozusagen an die Schulen irgendwie abwälzen oder an die Eltern, sondern auch an die Zivilgesellschaft und jede und jeden Einzelnen von uns. Also es muss darum gehen, positive Rollenbilder zu vermitteln, gegenseitigen Respekt und Empathie. Und wenn wir dann eben mehr so in die Prävention von solchen sexualisierenden Deepfakes gehen, dann eben auch aufzuklären über die enormen individuellen Folgen vor allem von sexualisierenden Deepfakes. Und ganz, ganz klar zu machen, dass es sich dabei um bildbasierte, sexualisierte Gewalt handelt.
Solidarität gab es bei der Demo in Berlin am Sonntag auch mit einigen Männern, auch wenn die zu Recht verunsichert sind, wenn sie keine Täter sind. Ich kann Ihnen nicht mehr das letzte Wort geben, weil die Zeit rum ist. Herr Schölper, das ist bei diesem Thema vielleicht auch angemessen. Der Fall Fernandes, was tun gegen Deepfakes? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Maria Paveletz, Expertin für Deepfakes, Desinformation und Technologieethik an der Uni Tübingen. Dr. Dag Schölper, Geschäftsführer des Bundesforums Männer und der Juristin Jacqueline Sittig. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.